Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen The Port Magazin. Wie immer mit einer bunten Themenmischung aus der Welt der Spiele. Und diesmal merkt ihr sicher, dass es langsam auf die Weihnachtszeit zugeht. Sowohl Releases als auch große Schlagzeilen gibt es derzeit kaum. Aber auch diesmal hat sich was gefunden. So löschte Valve kürzlich fast 1000 Spiele von Steam. Metacritic löschte über Nacht tausende User-Wertungen von ihrer Website. Ein 9 Jahre altes Disney-Spiel verweigert plötzlich seine Funktion aufgrund eines abgelaufenen Kopierschutzes. Das Entwicklerstudio Slightly Mad wurde verkauft und nicht an THQ Nordic. Außerdem Kühe mit VR-Brillen. Jawohl, Kühe mit VR-Brillen. Valve tilgt knapp 1000 Spiele von Steam. Es war am 25. November, da bemerkte der Reddit-User Thomas the First als einer der ersten im Netz, dass Valve gerade im großen Stil Spiele aus dem Angebot von Steam tilgt. Beim Blick auf eine Datenbankauflistung von bei Steam gesperrten Spielen bemerkte er plötzlich hunderte neue Einträge binnen kürzester Zeit. Circa 1000 Spiele wurden während der Aktion aus dem Steam-Katalog genommen. Auf den ersten Blick wirken sie beliebig, wenn auch nicht gerade wie die Creme de la Creme, sondern eher wie auf Steam allgegenwärtige C-Ware. Die Spiele heißen etwa Cave Adventures, Jailbreak, World of Tea, Werewolf Life, Finger Ninja oder Happy Santa. Teils sind diese Spiele bereits seit Jahren im Steam-Katalog und teils scheinen es auch in Anführungszeichen echte Games zu sein. In dem Sinne, dass sie sogar Reviews haben und dass es bei YouTube Videos mit Gameplay zu diesen Spielen gibt. Also ein Interesse da draußen. Die Entwicklerin Alexandra Frog machte dann rasch die Entdeckung, dass die allermeisten gelöschten Titel in irgendeiner Form mit dem russischen Publisher Dagestan Technology zusammenhängen, der auf Steam unter zahlreichen Pseudonymennamen firmiert. Unter dem Tweet Alexandras meldeten sich jedoch auch völlig konsternierte russische Entwickler, die ebenfalls Opfer des Banns wurden, ohne mit Dagestan Technology in Verbindung zu stehen. Steam-Betreiber Valve hält sich zu dieser Säuberungsmaßnahme gewohnt bedeckt. Ein Sprecher des Unternehmens äußerte gegenüber PC Gamer, dass man, Zitat, kürzlich eine Handvoll Steam-Partner entdeckt habe, die einige Steamworks-Tools missbrauchen. Man habe den betroffenen Partnern eine E-Mail geschrieben. Zitat Ende. In dieser E-Mail an die betroffenen Entwickler steht nicht sehr viel mehr zum Grund der Sperre, außer das Detail, dass dieser Missbrauch des Steamworks-Tools für den Verkauf von Spiele-Bundles genutzt worden sein soll. Die GameStar trug dann aus Reddit-Diskussionen die Theorie zusammen, dass es sich hierbei wohl um das massenhafte Erstellen von Steam-Keys ging, um auf Drittanbieterseiten billigst Spiele-Bundles zu verkaufen, so nach dem Motto 15 Spiele für 1 Euro oder andere Dinge. Es gibt ja inzwischen Gamification auch beim Verkauf von Billigspielen, dass man sich praktisch Lootboxen kauft mit einer gewissen Anzahl Mindestspiele. Da passen solche C-Ware-Spieler als Füllmasse, als billige, durchaus rein, damit sich dieses Konzept lohnt. Aber das Überstrapazieren dieses Key-Generier-Features von Steam, das ist durchaus ein Grund, warum Entwickler und Publisher von Steam gesperrt werden können. Genauso würde Valve auch bei Review-Manipulation vorgehen. So zumindest lauten aktuelle Theorien. Valves eiserner Rechen ging also einmal quer durch den Steam-Spielekatalog und es ist ordentlich was hängen geblieben und wirklich gespürt hat die Spielergemeinschaft das wohl eher nicht. Aber immerhin zeigt das, dass Valve ein Auge drauf hat, was mit Steam passiert und dass das Unternehmen, wenn es mal was tut, traditionell wenig Worte drüber verliert. Dass es hier anscheinend auch falsche Einordnungen und ahnungslose Entwickler gibt, die vielleicht unter dem Fehlverhalten ihrer Publisher leiden mit dieser ganzen Aktion, das ist allerdings schade und hoffentlich nimmt sich der Valve-Support dieser Fälle rasch an und löst sie fair. Und wo wir es gerade mit dem Löschen im großen Stil haben, Valve war da nicht das einzige Unternehmen, das Steuerung A und dann Entfernen gedrückt hat in den letzten Tagen. Metacritic tilgt negative User-Wertungen für Death Stranding. Am 5. Dezember fiel ebenfalls einem Reddit-User, diesmal hieß der Argant G, eine plötzliche Änderung in einem Datensatz auf. Und zwar bemerkte er, dass von einem Tag auf den anderen der Metacritic-User-Score für das PS4-Spiel Death Stranding in die Höhe schnellte. Die Website Metacritic, die sammelt für Film, TV, Games und Musik Kritiker sowie User-Wertungen ein und ermittelt daraus für jedes Entertainment-Produkt da draußen zwei Scores. Den Kritiker-Score, ein modifizierter Mittelwert der Kritikerwertungen weltweit, sowie einen User-Score, den User der Website abgeben können, optional mit einem kleinen Text. Vergleicht man die abgegebenen User Scores zu Death Stranding am 4. und 5. Dezember anhand des Google-Archivs, fällt auf, dass plötzlich dieser Score von 5,1 auf 7,4 in die Höhe geschnellt ist. Fast zwei Drittel der Negativwertungen für das Spiel wurden gelöscht. Von 9.300 Negativstimmen wurden knapp 6.400 abgezogen. Übrig bleiben nur noch 2.900. Ist sogar mehr als zwei Drittel. Und ja, viele dieser Bewertungen, das waren Null-Punkte-Bewertungen ohne Kommentar. Das war ganz klar Review-Bombing. Aber dass Metacritic hier aufräumt und das insbesondere, wo Death Stranding jüngst für das Spiel des Jahres bei den Game Awards nominiert wurde, das hinterlässt ein Geschmäckle in der Community. So etwas geschah etwa auch bei den Switch-Spielen Astral Chain und Fire Emblem Three Houses, die ebenfalls Review-Bombing zum Opfer fielen. Und da hat Metacritic nachkorrigiert. Nicht jedoch passierte das bei anderen ebenso offensichtlichen Fällen wie etwa allen Spielen der Megami Tensei-Reihe. Die wurden im November im großen Stil mit Negativbewertungen eingedeckt, tiefrote User-Scores bei zahlreichen Spielen der Reihe, unter anderem den wirklich beliebten und guten Persona-Rollenspielen, die einen sehr guten Leumund haben, wo also so eine rote Kennzahl von 3, irgendwas absolut nicht repräsentativ ist für das, was die Community über diese Spiele denkt. Anscheinend war in dem Fall das Review-Bombing eine Reaktion auf die Ankündigung der Persona Dancing Endless Night Collection, einem $100 teuren Digitalpaket aus drei Persona Dancing Rhythmus-Spielen. Und dieses Bundle ist wohl der einzige Weg, überhaupt das Persona 4 Musikspiel Dancing All Night für die PS4 zu bekommen. Und das war anscheinend der Auslöser für diesen Mini-Shitstorm und das Review-Bombing. Aber in dem Fall hat Metacritic eben nicht reagiert. Und die User sind nun jedenfalls irritiert. Tut Metacritic das also nur bei großen Unternehmen und AAA-Spielen? Diesen Gefallen, Fake-Wertungen zu tilgen, gab es hier konkret Druck von Sony? Warum werden andere offensichtliche Fälle ignoriert? Und oftmals ist es gar nicht so wirklich klar, wieso Spiele bei Metacritic gereview-bombt werden. Da sind gar keine so großen Aufreger mehr nötig wie früher. Inzwischen kommt es zum Review-Bombing und selbst ich muss lange suchen, bis ich auch nur eine Ahnung habe, was der Grund sein könnte. Das ist alles reichlich undurchschaubar und seitens Metacritic gibt es bislang keine Stellungnahme. Diese Geschichte ist also aktuell gerade noch sehr neu und ich bin mir nicht sicher, wie ich sie bewerten soll. Interessant finde ich es aber allemal, wie Review-Bombing inzwischen zur, Normalität geworden ist und dass Metacritic hier bereit ist, in Nacht- und Nebelaktionen die User-Scores zu bereinigen. Das bestärkt bei mir zumindest meine Skepsis gegenüber dem Informationsgehalt solcher User-Wertungen oder Review-Aggregatoren. Ob das jetzt auf Metacritic, im App-Store irgendwo, bei Amazon oder anderswo im Netz passiert. Es ist halt alles manipulierbar und wer weiß, wann zuletzt der eiserne Rechen durch die Reihen dieses Datensatzes ging. Studie in Russland experimentierte mit VR-Brillen für Kühe. Die Boulevardmeldung aus der Welt des Gamings war sicherlich am 25. November die Sache mit den Kühen in Russland, die VR-Headsets tragen. Das sorgte für tolle Headlines wie: Deshalb setzen russische Bauern ihren Kühen VR-Brillen auf. Oder: Russland, Prototyp getestet, Kühe tragen bald VR-Brillen. Tja, das kann man mit einer reißerischen Headline toll verkaufen. Auch das Pressebild, zwei Stück gab es dazu, mit einer Kuh, die ein klobiges VR-Headset auf dem Kopf trägt. Das ist pures Gold für eine schnelle News. Bei genauerer Betrachtung ist die Meldung dann aber nicht mehr ganz so spektakulär und dystopisch, wie sie erstmal rüberkommt. Vielleicht sogar ein bisschen zweifelhaft, aber immerhin, es wurde wohl tatsächlich mit VR-Headsets und mit Kühen experimentiert. Das alles geschah im Rahmen einer Studie des Moskauer Landwirtschaftsministeriums, in der es vor allem darum ging, den emotionalen Zustand von Kühen mit Technologie zu verbessern und dadurch ihre Milchleistung zu steigern. Als Vergleiche nennt das Ministerium hier etwa automatische Bürsten in US-Rinderstellen, an denen sich die Kühe selbstständig am Rücken kratzen können, oder die Beschallung einer Herde mit klassischer Musik, um sie zu beruhigen und dadurch die Milchleistung zu verbessern. In Russland probierte man halt jetzt Virtual Reality aus. Dafür wurden im Moskauer Stall Rusmosko entsprechende Experimente durchgeführt, bei denen Kühen ein speziell auf deren Sehapparat abgestimmtes VR-Headset aufgesetzt wurde. Das ist angeblich in Zusammenarbeit mit Tierärzten entstanden und berücksichtigt unter anderem die besondere Farbwahrnehmung der Tiere. Für sie wurde dann eine Sommerfelderfahrung geschaffen, also ein virtueller Raum, wo die Kuh sich im Sommer auf einem Feld stehend wiederfindet, die dann wohl auch tatsächlich für eine messbare Abnahme der Angst und eine Erhöhung der allgemeinen emotionalen Stimmung in der Herde sorgte. Die Erkenntnisse sollen nun in weiteren umfassenden Studien belegt werden. Der Zusammenhang mit der erhöhten Milchleistung etwa, der ist in diesem Fall nicht belegt worden. Den unterstützen jedoch bereits andere Studien aus Schottland und den Niederlanden, welche zumindest die erhöhte Milchleistung bei Kühen mit einer guten emotionalen Verfassung in Zusammenhang bringen. Das alles sind Aussagen aus der Pressemitteilung des Ministeriums. Das ist auch die eine Primärquelle zu dieser Nachricht. Diese VR-Studie und ähnliche Technologieinnovationen, die waren dann auch direkt im Anschluss an diese Pressemitteilung Thema des 6. Internationalen Landwirtschafts- und Milchproduktforums in Krasnogorsk, Russland, Ende November. Hier geht es also um die mögliche Zukunft der Milchwirtschaft. Es geht um ein erstes Pilotexperiment und noch gibt es da nicht die Ergebnisse oder gar Entscheidungen, um daraus bald diese dystopische Vision vom Stall voller VR-behelmter Kühe wahr werden zu lassen. Wer weiß, ob aus dieser Idee am Ende etwas wird oder werden kann. Lohnen sich etwa allein die Hardware sowie der damit verbundene zusätzliche Arbeitsaufwand im Vergleich zu den potenziell erhöhten Milchertrag? Sind das nicht bloß wenige Euros oder Cents? Lohnt sich das? Ist eine Mozart-CD nicht billiger? Bringt das am Ende überhaupt mehr Milch? Und was ist mit Ergebnissen zu dieser Studie? Wo sind Zahlen, Daten, Fakten zur Hardware? All das unterschlägt die Pressemitteilung. Und das Headset auf den Pressebildern, das sieht alles andere als passend für eine Kuh aus. Kühe haben ein Blickfeld von 340 Grad. Sie haben also praktisch am Hinterkopf einen sehr schmalen Streifen, auf dem sie blind sind. Aber ansonsten haben diese Tiere, weil sie Pflanzenfresser sind, Rundumsicht. Das Headset müsste den Kopf einer Kuh also praktisch umschließen, um ernsthaft gemeint zu sein. Auf den Bildern zu dieser Pressemitteilung sieht man halt eine Kuh, die praktisch eine Art Schuhkarton auf dem Kopf hat. Und zwar vorne am Kopf. Und die Augen einer Kuh schauen nicht nach vorne, wie etwa bei einem Hund, bei einer Katze, bei einem Menschen, anderen Raubtieren. War das am Ende also nur ein PR-Stunt des Ministeriums, um ein bisschen Werbung für diese Konferenz zu machen? Wurde da einfach mal eine Kuh aus dem Stall geholt, ihm ein billiges Android-Headset aufgesetzt, zwei Fotos gemacht und eine Studie erfunden oder eine wilde Geschichte gesponnen? Vielleicht gab es auch tatsächlich ernsthafte Experimente, aber halt vielleicht auf einem extrem kleinen Niveau, nicht vergleichbar mit einer groß angelegten wissenschaftlichen Studie. Also, dass das Ganze ein PR-Stunt war, darauf würde ich direkt aus dem Bauch heraus mal 10 Euro setzen und nicht mehr allzu viel groß was auf diese Entwicklung in der Milchwirtschaft setzen. Es gibt also viele gute Gründe, dass es am Ende doch nichts mit der VR-Milch-Dystopie werden könnte. Aber immerhin, es gab anscheinend inzwischen den Erstkontakt zwischen Virtual Reality und Kühen. Und ich finde es verstörend genug, dass überhaupt in dieser Welt bereits Nutztiere mit Virtual Reality konfrontiert wurden. Und deshalb büßt diese Nachricht, auch wenn man sie genauer betrachtet und feststellt, dass der Putz ganz schön bröckelt, nichts von ihrer Wirkung ein. Ich sehe sie bereits in irgendeinem Marketing-Seminar als Best-Practice-Beispiel für eine wirkungsvolle Pressemeldung. Also das haben sie gut gemacht. diese blöde Nachricht wirkt. Gottverdammt. Codemasters kauft Slightly Mad. Am 28. November wechselte das Londoner Rennspiele-Entwicklerstudio Slightly Mad, bekannt durch die Project Cars-Reihe, den Besitzer und man höre und staune, der neue Eigentümer ist nicht THQ Nordic oder ihre Mutti, die Embracer Group. Stattdessen übernahm eine ebenfalls britische Rennspielschmiede das Unternehmen, nämlich Codemasters. Der Entwickler der Dirt, Grid und jährlichen offiziellen Formel-1-Rennspiele erhält damit die Rechte an der Project Cars-Reihe und kaufte zusammen mit Slightly Mad auch ein bislang unangekündigtes, Zitat, Hollywood-Blockbuster-Spiel ein. Das neu erworbene Studio soll nun als Codemasters-Tochter weiter wirtschaften. Insgesamt hat Codemasters nun weltweit etwa 700 Mitarbeiter und deckt nun ein großes Spektrum des Rennspielgenres ab. Denn eine derart umfassende und detailgetreue Rennsport-Simulation für Enthusiasten wie Project Cars, die fehlte Codemasters bislang im Katalog. Außerdem bringt Slightly Mad seine eigene Engine mit, die etwa in Project Cars 2 genutzt wird. Das ist sicherlich nicht uninteressant für Codemasters. Da haben sich anscheinend zwei Studios gefunden, die zueinander passen. Codemasters zahlte 30 Millionen Dollar für Slightly Mad und zusätzlich wird es Bonuszahlungen von über 60 Millionen Dollar in Zukunft geben, falls die neue Tochter in den kommenden 3 Jahren bestimmte Gewinnziele erreicht. Ungewiss ist übrigens, was nun mit dem Madbox-Projekt passiert. Erinnert euch vielleicht, dass Slightly Mad am Anfang des Jahres eine eigene Konsole auf den Markt zu bringen gedachte, mit High-End-PC-Innereien, mit einem Fokus auf Rennsimulationen und Virtual Reality, Release 2022. Doch bereits im April gab es Probleme bei der Sicherung der Namensrechte an Madbox und im Mai gestand der Marketingdirektor Nathan Bell der Website PCGamesInsider.biz ein, dass die Ankündigung von Googles Game-Streaming-Dienst Stadia im Frühjahr ein echtes Problem für das Team gewesen sei. Zitat: Wir hatten einige solide Investitionen gesichert, aber dass Google sagt, die Zukunft des Gaming ist keine Box, das hat uns keinen Gefallen getan. Zwei Investoren haben sich nach der Stadia-Ankündigung zurückgezogen. Alles, was ich zu diesem Zeitpunkt sagen kann, ist, dass die Zukunft des Projekts fragwürdig ist. Zitat Ende. Angesichts des neuen Eigentümers dürfte die Sache mit ziemlicher Sicherheit vom Tisch sein. Der Einstieg ins Hardware-Business ist ein riskantes Geschäft für Entwicklerstudios und andere Unternehmen. Man denke an StarVR, das Virtual-Reality-Projekt des schwedischen Starbreeze-Studios, die zuletzt von massiven finanziellen Problemen betroffen und zu dramatischen Umstrukturierungen sowie dem Verkauf von Lizenzen gezwungen waren. Da war das Virtual-Reality-Projekt sicherlich nicht der Stein des Anstoßes oder die alleinige Ursache, aber vielleicht der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Tron Evolution wird durch Kopierschutz unspielbar gemacht. Und nun die dritte Story, die aus den Berichten aufmerksamer User entstand und das schon vor einer ganzen Weile und jetzt langsam überall, auch im großen Sinne, die Runden macht. Nämlich bemerkten Spieler auf Steam und anderen Communities, dass sie ab dem Oktober das Disney-Spiel Tron Evolution für den PC nicht mehr installieren und spielen konnten. Beim Start des 2010 erschienenen Action-Adventures erscheint ein Pop-up, das den User darüber informiert, dass das Spiel online authentifiziert werden müsse. Dazu müssen eine gültige Seriennummer sowie eine Internetverbindung vorhanden sein. Das Pop-up stammt vom umstrittenen Kopierschutz Securom, der Spieler auch bei legalen Versionen plötzlich rausschmiss. Spekulationen über diesen Zustand führten zu einer sehr schönen Community-Recherchearbeit. Die Community wandte sich nämlich direkt an Securom, den Anbieter der Computerschutztechnologie, und fragte nach. Die Antwort lautete, ziemlich einfach, Zitat: Disney hat sich leider dazu entschieden, Securom nicht weiter zu benutzen. Zitat Ende. Und das führt nun dazu, dass die Securom-Authentifizierungsserver für Disney-Spiele nicht mehr reagieren, oder zumindest für dieses eine Spiel. Dem Kopierschutz können sie also nicht das nötige Okay zurückfunken. Anscheinend hat Disney also ein Abo-Modell für den Kopierschutz des Spiels via Securom gewählt und durch das Ende der Geschäftsbeziehungen zwischen beiden Unternehmen versagt nun der Kopierschutz der PC-Version. Disney meldete sich daraufhin auch auf eine User-Anfrage zur Sache zu Wort, Zitat: Unserem Team ist bekannt, dass der Aktivierungsserver für dieses Spiel nicht mehr live ist und seitdem heruntergefahren wurde. Wer das Spiel zu diesem Zeitpunkt nicht bereits installiert hat, wird es nicht mehr starten können. Wir untersuchen diesen Schluck auf und hoffen, ihn in Zukunft zu beheben, allerdings können wir keine Einschätzung darüber abgeben, wann das der Fall sein wird. Aha, also mal wieder ein kleiner Schluck auf mit Kopierschutz und in dieser tollen neuen Welt, in dem einen auch als Käufer von Spielen in physischer Version noch lange nicht garantiert ist, dass man diese Spiele für immer benutzen kann. Tja, dann, das war es mit den Magazinthemen für diese Ausgabe. Nun folgt noch, so wie es die Tradition verlangt, die Verlesung von Release-Terminen interessanter PC- und Konsolenspiele in den kommenden Wochen. Und ich schaue da mal aufs gesamte Restjahr 2019, denn die nächste Magazinfolge, die kommt wohl erst im neuen Jahr. Allzu viele Games erscheinen eh nicht. Wer weiß, ob ich genügend Themen für eine letzte Dezemberfolge finde. Aktuell steht das 50-50, also jetzt mal der größere Blick und ihr werdet gleich merken, allzu viel Interessantes kommt da nicht. Also am 9. Dezember erscheint, oder besser gesagt verlässt, GTFO die Early Access Phase am PC. Das ist ein Vierspieler-Koop-Shooter-Spiel mit Horroratmosphäre. Hier spielt man Strafgefangene, die monsterverseuchte Bunker erkunden müssen, dort Ressourcen sammeln und dann den Rückweg überleben. Das sieht aus der Ferne irgendwie ganz interessant aus. Am 10. Dezember erscheint für Jurassic World auf PC, PS4 und Xbox der dritte DLC. Er heißt Return to Jurassic Park. Es geht also auf die Isla Nublar und die Isla Sorna, die aus dem Film bekannt sind, mit entsprechenden Locations, entsprechenden Missionen und den aus den Filmen bekannten Dinos. Naja, neuer DLC, ihr merkt das schon. So viel mehr ist da nicht mehr. Ein interessanter und schöner DLC erscheint ebenfalls am 10. Dezember, und zwar Shovel Knight King of Cards und Shovel Knight Showdown. Das sind Bezahl-DLCs für alle Plattformen, auf denen Shovel Knight bisher erschienen ist, außer 3DS und Vita. Die kommen gratis für Besitzer der Treasure Trove-Version des Jump'n'Runs oder man bezahlt sie. Einmal ist das Shovel Knight Showdown eine Art Smash Brothers Klon und das andere, King of Cards, ist eine Hüpfspielkampagne mit Sammelkarten-Metaspiel. Am 10. Dezember ein neues Spiel, nämlich MechWarriors 5 Mercenaries für den PC via Epic Game. Das ist das erste Singleplayer-MechWarrior-Game seit 2002 und es kommt von Piranha Games, die zuvor eher so eine Portschmiede oder so ein Hilfsstudio waren, etwa für Duke Nukem Forever, und ihr letzter eigener Titel war ein Angelspiel, aber immerhin MechWarrior Online haben sie damals gemacht, könnte also was werden. Am 10. Dezember kommt dann noch Dragon Quest Builders 2 für den PC, diese Mischung aus Rollenspiel und Minecraft-ähnlichem Aufbau, Ressourcen sammeln und erkunden. Das hat damals, ich erinnere mich, in der Wertschätzung Jochen ganz gut gefallen. Bis zu einem bestimmten Punkt. Hört die Episode, wenn ihr wissen wollt, welcher Punkt das war und wieso er dann irgendwann abgebrochen hat. Ein weiteres neues Spiel für den PC am 11. Dezember, und zwar Transport Fever 2 vom Schweizer Team Urban Games. Da geht es erneut in ja, ganz klassischer Aufbau- und Optimierstrategie darum, zu Luft, zu Land und zu Wasser Logistik zu simulieren, zu installieren, zu optimieren, und das über die gesamte Ära der bewegten Objekte seit den ersten Autos bis in die Moderne. Dazu gibt es eine Kampagne mit drei Kontinenten. Dieses Spiel kennt sein Publikum und ich denke, wer gern Bahngleise legt, Zugverbindungen taktet, Busrouten anlegt, LKWs beladen und entladen lässt, oh, dem dürfte das Spiel gefallen. Am 12. Dezember erscheint dann ein PS4-Spiel, erstmals für den PC via Epic Games Store, Detroit Become Human, das neueste Spiel des französischen Adventure-Entwicklers Quantic Dream, eine Art Choose-Your-Own-Adventure in einer dystopischen Zukunftsvision, in denen Roboter praktisch ja, als Haushaltshelfer oder Gegenstände des Bedarfs benutzt werden, die aber, wie so oft in diesen Dystopien, vielleicht auch einen gewissen Freiheitswillen entwickeln. Und das ist eine Story aus verschiedenen Perspektiven, ein bisschen dick aufgetragen, aber durchaus sehenswert. Ich fand das damals ganz cool. Jetzt dann jedenfalls bald auch für den PC, und der Dezember-Release-Termin ist sicher keine blöde Idee. Das könnte ein Spiel sein, das über Weihnachten ganz gut reinpasst. Da ist es nicht schlimm, wenn Leute zugucken, die müssen da nicht mitspielen, um da Freude dran zu haben vielleicht. Dann am 17. Dezember ein Spiel, auf das ich mich persönlich sehr, sehr freue. Wattam für die PS4 und den PC via Epic Games Store. Das neueste Spiel von Keita Takahashi, ein japanischer Spieldesigner, der sehr verspielte, sehr verträumte, fast schon Kinderspiele macht, die aber auch für Erwachsene sehr lustig sind. Ihr kennt vielleicht Katamari Damacy oder We Love Katamari, die Spielereihe mit dem klebrigen Ball, der immer größer wird. Das ist Keita Takahashi, oder Nobi Nobi Boy und so ähnlich weirde Experimente. Und in Wattam ist jetzt auch eher so ein Spielplatzspiel, eine abstrakte virtuelle Welt, in dem seltsame Charaktere durch die Gegend laufen. Man spielt einen Bürgermeister, der das Klo, den Mund oder die Nase an die Hand nimmt. Man baut dann mit diesen Figuren Türme und kann mit dem Druck auf die X-Taste eine lustige Explosion auslösen. Alle Beteiligten an so einem Turm fliegen dann durch die Luft und freuen sich und kichern, und das lockt neue Freunde an, die dann umherlaufen und die man kennenlernen kann und deren Hände man halten kann. Und ich umarme diese Spielidee und ich weiß, das wird alles ganz wunderbar herzig, und ich bin total gehypt und subjektiv und ich freue mich seit der Ankündigung auf Wattam, und das ist sehr schön. Das Spiel erscheint tatsächlich noch dieses Jahr, ich habe nicht mehr damit gerechnet. Und der letzte Release am 19. Dezember, Borderlands 3, Moxie's Heist of the Handsome Jackpot. Das ist der erste Story-DLC für Borderlands 3 mit neuen Missionen, komplett neuem Loop und einem Casino-Heist-Szenario. Das ist, glaube ich, Jochens Lieblingsszenario. Gott, und der suchte das Spiel doch eh. Ich glaube, er wird das auch noch anschauen. Und das war's mit dem The Pod Magazin, höchstwahrscheinlich für dieses Jahr. Eventuell hören wir uns nochmal, vielleicht auch nicht, dann vielleicht auch erst irgendwann im Januar. Es ist eh nichts los in der Branche. Alle kugeln sich ein, es gibt keine großen Releases, selten noch große News. Irgendwelche Award-Shows werden euch dann noch Neuankündigungen und DLCs und irgendwelche Sonderangebote verkaufen. Ihr hört, ich schenke mir jetzt mein Teechen ein, die Stimme ist durch, und verabschiede mich von euch. Vielen Dank, dass ihr dem Magazin auch diesmal bis zum Schluss gelauscht habt. Das finde ich echt cool. Vielen Dank, dass ihr dieses Projekt so großzügig unterstützt und uns ermöglicht, was wir tun. Und ich wünsche euch ein paar angenehme Tage, immer schöne Spiele, eine schöne Vorweihnachtszeit, liebe Leute um euch herum, und vielleicht hört ihr auch in den anderen Podcasts immer wieder mal rein, und ich freue mich darauf, euch auch beim nächsten Magazin wieder bis zum Schluss unterhalten zu dürfen. Macht's gut!